Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Ja, nochmal herzlich willkommen an Sie und euch hier im Podcast Zwischendurch und Drin. Ich freue mich auf die heutige Sendung und begrüße ganz herzlich neben euch und Ihnen Margret Kellner. Hallo Frau Kellner, schön, dass Sie bei uns sind, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Kellner ist Gasthörerin hier an der Uni Oldenburg und ich durfte Sie kennenlernen im Rahmen meiner Seminare, im Rahmen einer Vorlesung und auch aktuell in meinen Veranstaltungen. So viel ich weiß von Frau Kellner, hat sie als Religionslehrerin gearbeitet und hat auch im Bereich der systemischen Beratung sich engagiert und auch im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung. Frau Kellner, ich habe das jetzt nur so alles so angeteasert. Können Sie noch mal ganz gerne aus Ihrer Sichtweise sich vorstellen und Dinge noch mal ein bisschen weiter ausführen, die ich angesprochen habe?
Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Also, ich habe Sport studiert in Köln, an der Deutschen Sporthochschule Köln, habe dort mein Diplom abgelegt und habe dann irgendwann gemerkt, es reicht mir nicht, ich möchte noch etwas anderes tun und möchte meiner anderen Leidenschaft nachgehen, nämlich die Auseinandersetzung mit theologischen Fragen. Ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen und dann war für mich so der Anlass zu sagen, jetzt will ich das mal besser verstehen, was ich glaube.
Okay.
Und dachte, ich bekomme viele Antworten an der Universität Köln und Bonn, wo ich dann Theologie studiert habe.
Ganz kurz, Frau Kellner, wenn ich da ganz kurz, wann war das ungefähr? Über welche Zeit sprechen wir?
Ich habe Ende 1975 habe ich angefangen.
Okay.
Zu studieren an der Sporthochschule Köln erstmal und dann später noch eingestiegen in die Theologie. Zumal damals der Aster sagte, also nur als Diplom-Sportlehrerin bekommst du keinen Job. Du bist zu teuer. Die nehmen mir die Krankengymnasten hießen, die damals noch, die sind preiswerter, denn ich wollte in die Reha gehen. Das war immer mein Ansinnen. Mhm. Und haben gesagt, du musst unbedingt noch ein zweites Fach studieren, damit du wenigstens auch in die Schule gehen kannst. Habe ich gemacht.
Sehr, sehr gut. Und das war dann in Köln und Bonn?
Auch. Ja, die Theologie in Bonn auch und in Köln auch, aber es war eine kleine Außenstation. Mhm. Die Hauptattraktion, muss man wirklich sagen, war damals die Deutsche Sporthochschule Köln. Denn dort habe ich dann auch einen Schwerpunkt gelegt auf Sport mit Menschen mit Behinderungen. Mhm. Habe dort so mehr oder weniger alles abgedeckt mit Herzinfarktsport konnte man wählen. Ich habe dann die Schiene gewählt, Körperbehindertensport und dann einen Schwerpunkt auf Menschen mit Zerebralparese.
Das heißt, wenn ich da mal ganz kurz für alle, die uns zuhören, was heißt das?
Das sind im Volksmund kennt man die Menschen unter Spastiker.
Okay.
Gut. Mhm. Dort hatten wir einen sehr guten Professor und es hat mich fasziniert und ich habe das dann gemacht und zum Behindertensport bin ich dann weiter auf ehrenamtlicher Ebene gekommen, dadurch, dass ein Aushang war an der Sporthochschule Köln. Wir brauchen ehrenamtliche Studenten, die bei einem Wettkampf, bei einem Freundschaftswettkampf zwischen England und Deutschland teilnehmen für Menschen mit Spastik. Und meine Freundin und ich haben gesagt, das machen wir. Also
das war sozusagen so eine Tür oder so ein Tor, der Beginn.
Und das wurde dann so ein Schneeballsystem. Man wurde bekannt und ich habe dann den Einstieg in internationalen Sport gefunden. Das war natürlich eine großartige Sache. Aber das war so der Einstieg, die Sporthochschule Köln.
Und dann dachten Sie aber, es hat Ihnen nicht so richtig gereicht. Und dieses andere Bedürfnis, theologischen Fragen nachzugehen, Fragen des Glaubens, so habe ich das gerade gehört. Und ich wage jetzt mal zu fragen, haben Sie denn diesen Raum dann an der Universität gefunden, sich damit auseinanderzusetzen?
Zum Teil schon.
Okay.
Ich weiß noch sehr gut, dass ich gemerkt habe, ich weiß viel zu wenig.
Das denke ich oft immer noch.
Je mehr ich studiert habe, desto mehr habe ich festgestellt. ich weiß viel zu wenig, ich müsste viel mehr machen. Und während des Sportstudiums, wir mussten Physiologieprüfungen ablegen, Anatomieprüfungen, und in der Vorbereitung dieser Prüfung habe ich gemerkt, was für ein Wunderwerk ist der menschliche Körper.
In der Tat.
Das hat nochmal so einen Kick gegeben, auch nochmal zu staunen über das, was wir selbst so, was unser Körper ist und Schöpfer, oder dass es mehr gibt als das, was wir hier so sehen vielleicht.
Also wie ein kleines, das klingt sehr schön, wie Sie das beschreiben, wie so ein kleines Wunder.
Ja, ja.
Den eigenen Körper wahrzunehmen, ja, kennenzulernen, ja, und das, ja, eben auch, ja, als ein Wow, Staunen, ja, sagten Sie, ja, vor dem, was wir vielleicht so als Theologinnen und Theologen im engeren Sinne, ja, Schöpfungswunder oder, ja, ne, jenseits, ja, dessen, was wir überhaupt begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, so ist es.
Frau Kellner, Sie haben gerade gesagt, so ein bisschen, als ich fragte, ob Sie Ihre Auseinandersetzung mit theologischen Fragen, was war denn vielleicht etwas, was Ihnen fehlte an der Universität? Gab es da was?
Nein, es war möglicherweise der kleinere Rahmen, okay, der außerhalb von Seminaren und Vorlesungen. Wobei die Vorlesungen zum Teil für mich wie Gottesdienste waren, wenn man eine gute Vorlesung gehabt hat über zum Beispiel Altes Testament. Ich kann mich entsinnen, ich habe da keine Vorlesung gefehlt. Das war einfach wunderbar.
Yeah.
Aber diese persönliche Auseinandersetzung, doch der Raum für Fragen, der war nicht da. Diese Auseinandersetzung habe ich viel mehr dann mit Schülern gehabt, vor allen Dingen auch mit Oberstufenschülern, die ich immer als sehr offen erfahren habe, hier in Niedersachsen, wo ich ja vor allen Dingen dann auch evangelische Religion unterrichtet habe, von Klasse 5 bis 13 dann.
Also im Grunde genommen dann nicht mehr als sich selbst Ausbildende, sondern als diejenige, die sozusagen eher die Steuerung im Klassenraum hatte, in dieser Auseinandersetzung.
Ja, und in der Auseinandersetzung der Vorbereitung. Das war mir, also die habe ich sehr intensiv betrieben und habe da auch gemerkt, man bekommt ja an der Universität kaum oder wenig mit von dem, was man letztlich unterrichten muss. Also ich habe sehr intensiv dann auch Fremdreligionen unterrichten müssen, aber es auch sehr gerne gemacht. Aber das habe ich ja an der Universität nicht gelernt. Sondern das habe ich in der Vorbereitung und dann in der Begegnung mit Menschen auf der internationalen Bühne, was dann auch Religion bedeutet im gesellschaftlichen Kontext.
Finde ich sehr spannend. Wir haben ja im Vorfeld uns ein bisschen darüber verständigt, vor allem auch so ein bisschen eben genau Ihre Arbeit, Ihre Erfahrung, die Sie eben als Lehrende von Religion, ja, oder religiösen Fragestellungen, Religionslehrende, Lehrerin an der Schule gemacht haben. Ich frage mich immer, inwieweit man Religion lehren kann, also vermitteln kann. Wie würden Sie Ihre Erfahrungen, Sie haben ja weitaus mehr als ich, schon allein vom Lebensalter, wie würden Sie Ihre Erfahrungen so in der Rückblende wahrnehmen? Kann man Religion, religiöse Fragen vermitteln, oder wie würden Sie das beschreiben, diese Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Ich bin der Ansicht, dass es auf jeden Fall möglich ist, zu unterrichten und auch zu vermitteln. Dazu gehört aus meiner Sicht Glaubwürdigkeit, Authentizität.
Großes Wort.
Und Kompetenz. Sie müssen, die Schüler kriegen ganz schnell mit, ob sie das auch engagiert machen und ob sie Ahnung haben oder nicht. Also es gab mal so eine Oberstufenumfrage, so da sollten die Lehrer bewertet werden. Und als eines der größten Komplimente habe ich empfunden, dass ich an zweiter Stelle bei Kompetenz stand. Dass also die Schüler mich wahrgenommen haben, die weiß, wovon sie redet. Und wenn man, wie ich dann auch in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen miterlebt haben, welchen Einfluss Religion auf Gesellschaft oder auf Tun oder aber auch Nicht-Tun hat. Und wenn ich das im Kontext von Fremdreligionen übermitteln kann, dann sitzen da Schüler mit ganz offenen Ohren und hören sehr aufmerksam zu. Und das war für mich immer Wunder. Es war sehr schön. Das hat mir
auch
sehr viel gebracht.
Eine Wundererfahrung. Höre ich daraus?
Na, so habe ich es bislang noch nie
Sie sehen das nicht, die uns zuhören, aber es wirkte gerade so, als ob Sie das Wort Wunder, zumindest eine Erfahrung, die Ihnen sehr gut getan hat. Also vor der Sie staunen durften.
Ja, zumindest no? ich wusste, ich kann was rüberbringen. Mhm. Und bei den Schülern kommt etwas an. Es hat eine Bedeutung, es hat eine Relevanz. Und das hat man ja nun nicht immer in der Schule, dass man aufmerksame Schüler da hat oder Schüler, die interessiert sind. Und zum großen Teil habe ich schon erlebt, dass die Schüler, auch wenn sie sagen, sind außerhalb der Kirche und interessiert sie eigentlich nicht, aber wenn man mit ganz speziellen Themen kommt, dann sind sie ansprechbar und sind auch interessiert.
Ja, da würde ich gerne noch mal nachfragen. Sie sagen mit ganz speziellen Themen. Ich habe jetzt sehr stark gehört, dass Sie sagen, dass auch diese Erfahrung, die Sie interkulturell aus anderen Begegnungen mit anderen uns vielleicht nicht so vertrauten religiösen, kulturellen Räumen, dass Sie diese Erfahrung ja auch sozusagen mit in den Unterricht, mit in die Begegnung mit Ihren Schülern hineingebracht haben und das auch gerade so, habe ich das gehört, korrigieren Sie mich, diese Überzeugung, dann vielleicht auch diese Kompetenz sichtbar bei Ihnen wurde, weil Sie das ja eingebettet haben in so eine ganz konkrete, auch körperlich von Ihnen gemachte Erfahrung. Stimmt das so grob?
Das stimmt so, auf jeden Fall. Erstens habe ich vor Ort dann auch Kinder- und Jugendgruppen aufgebaut, also für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen. Aber ich konnte ihnen ganz, ganz sehr spezielle Dinge erzählen, die ich erlebt habe, sei es 1988 in Seoul.
Ja.
Darf ich?
Sehr gerne, Sie dürfen, gut. Selbstverständlich.
Das waren meine ersten Paralympischen Spielen, an denen ich vor allen Dingen bei der Vorbereitung sehr intensiv mitgearbeitet habe.
Spannend.
Und dann auch vor Ort war. 1988 war es aber auch noch so, dass es ein Komitee für Paralympics gab und ein Komitee für die Olympischen Spiele. Da ich in der Vorbereitung mit eingebunden war, wusste ich, dass in dem Komitee für die Paralympischen Spiele zu 90% Christen waren.
Aha.
Und 10% aus dem asiatischen Raum mit anderen Religionszugehörigkeiten kamen und im Olympischen Komitee anders. Außerdem war es zum ersten Mal, dass 1988 die Sportler, die an den Paralympics teilgenommen haben, auch in das Dorf einziehen durften, wo
die anderen Sportler waren.
Richtig.
Ach, das war 1988 das erste Mal, diese Integration?
Das war das erste Mal, sonst haben die Paralympics immer irgendwo anders stattgefunden. Und Seoul 1988 war es erstmalig, dass erst die Olympischen Spiele stattgefunden haben und dann die Paralympischen Spiele.
Okay.
Im Jahr 2000 Spiele in Sydney. Ich rede mit einem holländischen Journalisten und wir plaudern und ich frage, was ist eigentlich aus dem olympischen Dorf in Seoul geworden? Die üblicherweise, die Wohnungen werden verkauft, die werden verwendet und also werden
anderweitig
werden vermietet, verkauft. Sagte, die konnten die nicht verkaufen. Die sind abgerissen worden, die ganzen Wohnungen.
Warum?
Karma. Das waren Menschen mit Behinderung, Sportler mit Behinderungen und die ließen sich in diesem Raum, asiatischen Raum, nicht verkaufen. Da ist eine negative Atmosphäre. Wenn ich sowas den Schülern erzähle, dann wissen sie sofort, welchen Einfluss Religion auf gesellschaftliches Verhalten hat.
Interessant. Das heißt, können Sie unseren Hörerinnen, die Deutung, die Ihre Schüler, nachdem Sie diese Erfahrung denen erzählt haben, was haben die da gedeutet, interpretiert? Wie haben die sich dazu geäußert? Wissen Sie das noch?
Sie waren sehr überrascht, aber da es im Kontext von Hinduismus und Buddhismus kam, haben sie die Lehre von Karma, du bekommst das, was du getan hast. Sie haben sie nachvollziehen können. Das ist nicht nur eine theoretische Lehre, sondern spiegelt sich wieder in dem, was zum Teil in diesen Gesellschaften stattfindet. Und dann zu der Zeit, als ich es noch unterrichtet habe, musste irgendein englischer Fußballtrainer auch abtreten, weil er mal gefragt worden ist, wie denkt er denn über Fußball für Menschen mit Behinderungen? Kann er nicht unterstützen? Sind sie selbst schuld, dass sie behindert sind? Und er kam auch aus dem hinduistischen oder buddhistischen Raum. Und das ist natürlich für die Schüler, zumal für die war es immer interessant, eine Religionslehrerin da zu haben, die auch noch Sport macht.
Das glaube ich Ihnen, also das glaube ich Ihnen auf jeden Fall. Aber spannend ist ja auch, weil Sie im Grunde genommen Ihre Erfahrungen in Beziehung gesetzt haben. Ja. Und das ist ja das, wo der Raum, der Schulraum, der Unterrichtsraum nochmal eine ganz andere Atmosphäre bekommt. Sie haben da ja wirklich eine ganz andere Art, das ist mir nochmal wichtig, so klingt das für mich in meinen Ohren, nochmal ganz anders Religion vermittelt. Sie haben ja geknüpft, Bereiche miteinander verknüpft und ganz sichtbare Zusammenhänge, Beziehungszusammenhänge und auch handlungsorientierende Zusammenhänge, Gesellschaft, Religion, wie hängt das zusammen, erzählen können oder den Schülern nahebringen können. Frau Kellner, Raum, Schulraum, Unterrichtsraum, so wie Sie ihn gefüllt haben, ist das nur Vermittlung? Ist das nicht viel mehr als das? Also bei Vermittlung muss ich oft dran denken, so dieses, ich habe so ein Gegenstand, sowas, ne, was mir vorgelegt wird, und dann vermittle ich das so als Wissen. Wie würden Sie mit diesen Erfahrungen, die Sie da in diesen Unterrichtsräumen gemacht haben, mit Ihren Schülern, Ihren ganzen Lebenserfahrungen eben auch aus dieser Verbindung Sport und Religion nochmal versuchen zu, tiefer gehen zu beschreiben? Ist es nicht mehr als, also was auch immer das mehr jetzt heißt, aber mehr als ich vermittle so einen Gegenstand?
Ich verstehe, ich glaube zu verstehen, was Sie meinen. Gerade in Religion, es ist ja nun anders als jetzt nur ein plattes Beispiel vielleicht, als die Mathematik zu unterrichten.
Was ist daran anders? Was denken Sie?
Das ist, weil es um Lebensfragen auch geht, um Existenzfragen. Mhm. Und ich denke, ich stand mit meiner ganzen Persönlichkeit hinter dem, was ich unterrichtet habe, versucht habe, rüberzubringen. Ja. Das war denen wohl bewusst. Und das, glaube ich, konnte ich auch transportieren.
Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wo ich so sagte, huch, großes Wort, Authentizität.
Ja,
und auch dann das, ne, das Thema der Kompetenz. Und das erste Wort war die Glaubwürdigkeit. Ich glaube, dass das, was Sie beschrieben haben, oder was auch, glaube ich, bei dieser Umfrage, ne, oder bei dieser Nachfrage der Schüler, Schülerin, dass sie da auf den zweiten Platz kamen. Ne?
Bei Kompetenz nur.
Ach, nur bei Kompetenz.
Ich die haben andere, das weiß ich nicht mehr. Aber ich war ganz verblüfft, dass Schüler mich doch so wahrgenommen haben.
Ist ja großartig. Aber nochmal diese drei Dimensionen. Ich finde, davon lebt eben der Raum der Verständigung von religiösen, theologischen, philosophischen, gesellschaftskritischen Fragen. Dass Sie, das finde ich sehr schön, wie Sie das am Anfang gesagt, aber jetzt auch im Nachgang so gefüllt haben mit diesen Erfahrungen, ganz konkret bei Ihnen Sport und Religion, auch mit Blick auf die Menschen mit Beeinträchtigung. Das, was Sie ausmachen, was Sie die Schüler und Schülerinnen spüren lassen, da ist doch eigentlich dieser theologische Mehrwert oder das, was Sie, ja, was die Schülerin erreicht hat, von mir aus auch berührt hat.
Ich glaube ja, oder würde dann auch noch sagen, ich hoffe, aber ich
Hoffnung ist doch auch schön. Hoffen, so klingt das für mich.
Natürlich nicht immer, ja. Das schafft man nicht immer. Aber es gibt viele Situationen, viele Jahre und Klassen, wo ich dachte, ja, da ist was rübergesprungen, da ist ein Funke rübergesprungen.
Erlauben Sie mir noch, Frau Kellner, das ist ja jetzt alles schon ein bisschen länger her. Aktuell sind Sie, wie ich bereits in der Begrüßung sagte, ja Gasthörerin hier in Oldenburg. Wie nehmen Sie die Räume jetzt im Kontext der theologischen Veranstaltungen, wie nehmen Sie die wahr? Jetzt aus der Perspektive einer Gasthörerin im Vergleich zu damals als Studentin oder eben auch in ihrer Funktion als Religionslehrende oder Lehrerin damals. Sie können gerne die Wahrheit sagen.
Ich wollte gerade fragen, ob ich ehrlich sein darf.
Selbstverständlich. Deswegen sitzen wir hier. Im Podcast zwischendrin und zwischendurch ist alles erlaubt. Fast alles.
Es ist jetzt das dritte Semester, an dem ich teilnehme.
Okay.
Und meine Erfahrungen sind schon dass es eine andere Studentenschaft ist, als es zu meiner Zeit war. Nun liegen da ja auch 50 Jahre dazwischen. Ja, das ist, Welt verändert sich. Mhm. Was mich aber doch verblüfft hat, ist, dass Studenten mir auch selbst sagen, warten Sie mal ab, am Ende des Semesters sind da, sitzen da vielleicht nur noch 3 oder 4.
Ja.
Und das kannte ich aus meiner Zeit nun gar nicht, sondern wir haben versucht und ich war sowieso bedacht, daran teilzunehmen, weil es mir wichtig war.
Das hat man gerade auch, als Sie sagten, mit der alttestamentlichen Vorlesung.
Ja,
ne? Da war eine Leidenschaft, als Sie das gesagt haben.
Richtig.
Großartig.
Ja, nun war auch der Professor sehr gut. Davon hängt es ja auch ab.
Selbstverständlich.
Ja, aber das war jetzt schon etwas, was ich, was mich irritiert, muss ich sagen. Ich auch nicht als positiv bewerten würde, sondern, und was ich auch erlebe hin und wieder ist, dass Studenten nicht bereit sind, sich auch einzubringen. Aber eine kleine Anekdote aus meiner Schulzeit, aus meiner Lehrzeit. Ich kam von Köln, Köln-Deutz. Wer Köln kennt, der weiß, Köln-Deutz ist nicht so unbedingt das beste Pflaster. Dort habe ich angefangen mit meiner Tätigkeit und es war, gefühlt hatten wir jede Woche eine Konferenz, weil in irgendeiner Toilette ein Spiegel fehlte, eine Türklinke oder so. Ich dachte, hier bleibe ich nicht lange. Dann kam der Umzug hier nach Niedersachsen und es war für mich himmlisch. Und ich erzählte das einer Kollegin, die auch evangelische Religion und Französisch lehrte. Eine sehr kritische Frau. Wir sagten, warten Sie mal ab, Frau Kellner. Irgendwann erreichen Sie den Punkt, da wollen Sie hier eine Bombe reinschmeißen.
Huch. Okay.
Und sie hatte recht. Denn ich erlebe die Norddeutschen jetzt schon etwas anders als die Niederrheiner oder die Kölner. Also mir fehlt da die Bereitschaft zu reden, zu diskutieren, aufzubegehren und sich.
Sie meinen jetzt die regionalen Unterschiede sozusagen?
Ja, hier in Deutschland auch. Und es war wirklich so, die waren lieb und brav zum Teil, aber das ist ja nicht, da machen sie, es ist ja nicht so schön, ja, dass sie wollen ja reden. Und so erlebe ich es manchmal hier auch, dass die Bereitschaft zu diskutieren nicht unbedingt da ist. Und ich manchmal in Gesichter schaue, da ist kein Licht in den Augen.
Das ist keine Idee. Damit, Frau Kellner, wir sind schon ein wenig am Ende angekommen. Kein Licht in den Augen, so als, ja, ich verstehe das als ein Imperativ an Sie oder vielleicht auch als eine Bitte. Sie haben mich vor kurzem gefragt mit Ihren Beiträgen in dem Seminar, in den Vorlesungen. Ich kann Sie nur einladen, weiterhin als Gasthörende dabei zu sein und eigentlich diese Räume, von denen Sie aus ihrer eigenen Erfahrung so ja begeistert erzählt haben, hier im Podcast zwischendrin und zwischendurch, auch das zu versuchen, auch in der Gegenwart, trotz aller nicht vorhandenen Lichter, in den Augen der Studierenden weiterhin zu verfolgen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich hoffe, dass Sie und ihr, die uns zugehört haben, ein wenig was mitnehmt, um darüber nachzudenken und uns an dem zu erfreuen, was Frau Kellner uns aus den Räumen von Sport und Religion zu berichten hatte. Ganz herzlichen Dank, Frau Kellner. Ihnen einen schönen Tag.
Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Was nehme ich mit aus dem Gespräch mit Frau Kellner? Sport und Religion. Diese interdisziplinäre Verbindung bietet Möglichkeiten, neue Räume, religiöse, theologische Inhalte zu vermitteln. Das gepaart mit der eigenen Erfahrung, ganz konkret mit Menschen mit Beeinträchtigungen, ermöglicht, die theologische Reflexion zu vertiefen, sie körperlich, greifbar und für Schülerinnen und Schüler, Studierende nahbar zu machen. Das ist doch wirklich ein theologischer Mehrwert für die theologische Reflexion in unsichtbaren Räumen an unerhörten Orten. Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wort, Konzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung sowie auch weitere Infos zur Sendung.